Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wisst ihr, was ich für eine Beobachtung gemacht hatte? Ich war, also wem es aufgefallen ist, letzten Sonntag gar nicht da. Und ich hatte echt festgestellt, also ich war in Darmstadt im CCD eingeladen zum Predigen. Letztes Jahr war ja irgendwann mal der Andy Cox hier zum Predigen und wir hatten uns damals gesagt, wir machen einen zeitversetzten Kanzeltausch. Der Zeitversetzte lag daran, dass ich ja ihn auch gern hören wollte und er mich dann ja auch hören wollte. Und ich habe das immer wieder vor mir weggeschoben, weil ich gesagt habe, das haut nicht hin. Ich mag gar nicht so gern woanders predigen. Ich bin am liebsten hier in Babenhausen. Und dann dachte ich mir so, hey, das ist doch eigentlich echt schön, wenn uns das nicht egal ist. Und ich habe mit euch mitgefiebert oder war mit neidisch auf euch, Daniel seiner Predigt zu lauschen und denk so, das macht doch echt Gemeinde aus. Wenn, ihr müsst euch das so vorstellen, stell dir vor, eine Fußballmannschaft, Darmstädter 98, da könnte man sich so sagen, ach, ist doch egal, ob ich da hingehe oder nicht, und wenn, die verlieren eh. Ich weiß nicht, ob das so ist. Die verlieren eh. Wenn jemand dann fragt, wie sieht's denn bei dir aus, hast du was vor? Oh, da wäre zwar ein Spiel, aber ach, die verlieren eh, da geh ich nicht hin. Wahrscheinlich hätten sie, ob du da wärst oder nicht da bist, verloren. Aber stell dir vor, jemand fragt dich, hey, und was machst du am dem und dem Tag? Und dann sagst du, oh, was ich da mache, ich habe ein Ticket fürs Stadion. Und dann fragt er, aha, wie, bei wem? Bei Darmstadt 98, um Himmels Willen, wie kann man? Doch, die brauchen mich. Ich bin denen ihr 12. Mann, ohne mich würde da gar nichts laufen. Du kannst mich an jedem anderen Tag einladen, irgendwo hinzugehen. Aber an dem Tag, der Termin ist geblockt, der ist gebucht. Und wisst ihr, was derjenige denn sagt? Nicht, hey, komm du mal mit zu mir, dann komme ich auch mit zu dir. Sondern er sagte, wenn das so cool ist, da möchte ich auch mal hin. Manchmal sind wir träge, was Gemeinde angeht. Und wir denken, ist doch eigentlich egal, ob wir kommen oder nicht. Der David spielt sein Spiel ohne oder mit uns. Lobpreisteam braucht uns doch nicht. Ob mein Platz gefüllt ist oder nicht. Ich sag dir echt, wenn dir das nicht ein Fokus ist in deinem Leben, dann wird's den anderen kein Fokus sein, weil sie sagen, an dir, dem scheint's ja gar nicht so wichtig zu sein. So besonders ist es wahrscheinlich auch nicht. Was müsste ich mir da abholen, wenn der das nämlich auch nicht braucht? Versteht ihr das? Kann jetzt ein bisschen unangenehm wirken, aber ich möchte euch das echt Mut machen sagen. Wir haben ein ganz spannendes Thema heute. Jetzt denkt ihr, Palmsonntag ist ja klar, was kommt. Geht wahrscheinlich um den Einzug Jesu nach Jerusalem. Amen, darum geht es. Der Joachim hat schon mal das vorab gelesen. Ich wollte den Bibeltext eigentlich nicht nochmal lesen, obwohl ich drauf eingehen wollte und uns dann nochmal einen Blick aus dem Alten Testament geben, wie eigentlich dieser Tag zustande kam. Zum einen wissen wir, dass, ich habe mir schon gewundert, Deborah habe ich schon gefragt heute Morgen, wo sind denn deine Palmzweige? Ihr kommt zum Palmsonntag ohne euch da, okay, ihr könnt euch ja die Kleider noch vom Leib reißen und vor mir dem Esel hinlegen. Aber was damals war, ist, Jesus war unterwegs nach Jerusalem. Wir wissen, dass ihm ein Esel zur Verfügung gestellt wurde und dass er so geritten auf einem Esel nach Jerusalem eingezogen ist. Und die Menge hielten Palmzweige in ihren Händen voller Freude und liefen ihm dabei entgegen und riefen, was riefen sie denn? Hosianna, genau. Wer weiß denn, was Hosianna heißt? Herr, komm bald oder Eigentlich ist Hosianna ist ein Jubelruf, der aber eine ganz interessante Stimmung in sich bringt. Es ist ein Jubelruf, der ein Stück weit Freude mit sich in sich birgt, aber gleichzeitig auch diese Sehnsucht, Herr, hilf! Herr, hilf! Das fühlt sich für uns komisch an. Also jubeln und um Hilfe schreien gleichzeitig. Hosianna, gelobt sei Gott und gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt. Heil dem König Israels. Man muss sich das ja so vorstellen. Israel war unter einer Besatzungsmacht. Das waren die Römer. Das war über die Geschichte hindurch immer wieder so, dass Israel nicht eigenständig war. Und die Sehnsucht und der Druck war mehr denn je so groß, endlich wieder ein eigenes Land mit einer eigenen Identität, mit einem eigenen König zu sein und nicht Steuern woanders hin zu bezahlen oder einem Diktat von jemand anderem unterlegen zu sein, sondern in der Eigenständigkeit, Gott ist unser Schöpfer und er hat einen König über uns gesetzt. Und jetzt kommt da eine politische Bewegung natürlich in sich. Beritten auf einem Esel nach Jerusalem rein, also dass da die Besatzungsmacht auch nicht hellauf begeistert war, können wir uns sehr gut vorstellen. Aber diese Erwartungshaltung war, Herr, hilf! Es soll sich hier politisch was verändern in unserem Land. Es soll sich wieder etwas verändern, dass wir nicht mehr Sklaven im eigenen Land sind. Ein Jubelruf, Herr, hilf, Herr, hilf. Und dann, wir lesen da in Johannes 12, Vers 14, damit erfüllte er, Jesus, die Prophezeiung der Heiligen Schrift, fürchte dich nicht, Volk Israel, siehe, dein König kommt, er sitzt auf einem Eselsfohlen. Und dann der Grund, warum die Leute überhaupt in der Begeisterung waren, dass sie sagen, wisst ihr, wer da kommt, wisst ihr, wer sich da gerade am Start befindet? Das ist kein geringer als der Lazarus aus dem Grab ins Leben zurückgeholt hat. Damals, wie heute, ist es so, dass Gottes übernatürliches Wirken eine ganz neue Aufmerksamkeit, Perspektive auf Gott setzt. Und wir sind es nicht leid und nicht müde an unserem mindestens einmal im Monat, aber jederzeit, wenn jemand in Not ist, dafür zu beten, dass Kranke gesund werden, dass Tote auferstehen und dass Belastete befreit werden. Weil das wird ein sichtbares Zeugnis sein. Gut, jetzt habe ich schon zwei oder dreimal gebetet, ist nichts passiert. Aber was sagt Jesus? Dranbleiben. Wie die Frau, die selbst bei einem ungerechten Richter durch permanentes Nachfragen und Sagen, Herr, verschaffe mir Recht, wie viel mehr Gott. Und hier steht es nämlich Vers 18, Johannes Evangelium Kapitel 12. Das war der Hauptgrund, warum so viele ihm entgegenzogen, weil sie von diesem großen Wunder gehört hatten, das er getan hatte. Und da sagten die Pharisäer zueinander, so bewirken wir nichts, seht doch, die ganze Welt läuft ihm nach. In ihrem Herzen hatten die Pharisäer eigentlich schon beschlossen, ihn umbringen zu wollen. Aber sie haben auf einmal gemerkt, da sind wir unmächtig. Wie willst du vor so einer Masse, die in der Begeisterung da ist, wie willst du da was gegen den ausrichten? Im Lukas-Evangelium, diese Geschichte finden wir übrigens sowohl in den synoptischen Evangelien, also Markus, Matthäus und Lukas, wie auch in Johannes. Aber im Lukas-Evangelium, da heißt es dann, einige Pharisäer der Menge forderten ihn auf, Meister, rufe deine Jünger zur Vernunft. Was heißt es anderes als, muss man da so enthusiastisch sein? Ihr könnt ja das im Herzen doch für euch freuen, aber bitte belästigt doch uns andere nicht damit. Ich bin diese Woche im Zug von Fulda nach Hanau gefahren und im Zug drin waren Leute von RWE. Also nicht von dem Energiekonzern, sondern von, ihr wisst es natürlich, Rot-Weiß Erfurt. Das waren 6, 7 Leute, die waren auf dem Weg, wie sich mir irgendwann verdeutlicht hat, auf dem Weg zu Darmstadt 98. War da ein Spiel, oder? Wer hatten gewonnen? Okay, gut. Also, das heißt eigentlich etwas, was wenig Menschen interessiert. Aber ein Spiel. Aber das Spannende war, für alle im Zug war wirklich nicht zu übersehen und nicht zu überhören. Die waren nicht Vollgeistes. Die waren voll des Bieres und anderem. Die waren aber sowas von nicht zu überhören, wer, zu wem sie gehören und was sie für eine Ziel, was sie für ein Ziel haben. Und dann dachte ich mir, ich saß denn da so einer jungen Studentin gegenüber, BWL-Studentin, und wir guckten uns dann so an, ich von meinem frommen Büchlein mal aufgeguckt, und dann haben wir nur gesagt, wie traurig eigentlich, motiviert von Alkohol so viel, so massiv auf die ganzen Mitfahrenden einzuwirken. Und dann dachte ich mir, Mensch, und wir Christen, wir kriegen es nicht hin, unseren Hintern hochzukriegen und zu sagen, wisst ihr, worüber ich begeistert bin? Was mich begeistert, es ist, dass ich eine lebendige Hoffnung habe, weil Jesus für mich vor 2000 Jahren am Kreuz stellvertretend gestorben ist. So, rufe doch deine Jünger zur Vernunft. Und das ist jetzt die Überschrift meiner Predigt, die ich dem Ganzen gesetzt hat, nämlich die Antwort, die Jesus ihnen gegeben hat. Und zwar sagte er, würden sie schweigen, dann würde doch niemand mehr für mich schreien. Was sagte er, Lasso? Dann würden selbst die Steine schreien. Und wenn ich so die Predigt, die Geschichten von dem Einzug Jesu nach Jerusalem, dann habe ich immer gleich umgeschaltet und gesagt, wisst ihr, die damals in der Euphorie geschrien haben, die haben eine Woche später ihn dann immer verurteilt. Das waren dann die Kreuzigen gerufen haben. Das hat mir so viel schlechtes Gewissen gemacht und mich so stark abgelöst, mich überhaupt zu freuen und begeistert zu sein, weil ich dachte, aha, die waren nur aufgepuschte Begeisterung. Jesus scheint dann anderen Blick drauf zu haben, obwohl er weiß, wie es vielleicht um das Herzen des einzelnen Menschen bestimmt ist. Ob er nur Mitläufer ist, ein Mitkrakeler oder ob er Fan ist, in guten wie in schlechten Zeiten. Amen, Werner? Ja. Wo stehen die eigentlich in der Tabelle? Okay, das ist doch gut. Ja, wer weiß, vielleicht sehen wir die irgendwann mal wieder in der Bundesliga, oder? Ja. Würden sie schreien, dann würden die Steine schreien. Andersrum was? Würden sie schweigen? Danke für den Hinweis, genau. Jesus hatte dann einen ganz anderen Blick. Für ihn war das überhaupt kein Problem, dass sie sich gefreut haben. Für ihn war das sogar eigentlich eine ganz normale Sache. Was sagt uns denn eigentlich das Alte Testament über dieses Geschehen voraus? Ungefähr 500 Jahre vor Christus, also jetzt vor circa 2500 Jahren, war der Prophet Zacharia unterwegs. Und er sagt in Zacharia 9, Vers 9, juble laut, du Volk von Zion, freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich, und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel, ja auf einem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Ich habe mir das fett gedruckt, da stand, jubelt laut. Das mag uns manchmal gar nicht angenehm sein in den Ohren. Aber die Aufforderung Gottes selber ist, jubelt laut, du Volk Zion. In Zephania 3, Vers 14 und folgende. Und Zephania war nochmal 120 Jahre vorher in seinem Dienst wie Zachariah, wie Zachariah, nämlich 620 vor Christus. Da lesen wir interessante Verse. Und zwar heißt es da: Brich in Jubel aus, Tochter Zion, jauchze Israel, sei froh und freue dich von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Und jetzt kommt es, denn der Herr hat die Gerichtsurteile, die über dich verhängt wurden, aufgehoben und deine Feinde besiegt. Der König Israels, der Herr, ist in deiner Mitte und du wirst nichts Böses mehr sehen. An jenem Tag wird man Jerusalem zurufen: Fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht mutlos sinken. Der Herr, dein starker Gott, der Retter, ist bei dir. Und jetzt kommt eigentlich was, womit ich null gerechnet habe beim Lesen dieses Bibeltextes. Wir haben jetzt immer gehört, so dieses Appell: Jetzt freut euch doch endlich, jubel du, Israel, Volk, denn ein Retter ist da. Hallo, Test, Test. Und auf einmal lesen wir in Zachariah 3, Vers 17b, Zephania 3, Vers 17b, der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch trotz gelbem Mikrofon. Er ist sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lautem Jubelruf über dich. Wow, habt ihr das gemerkt, was da steht? Dass der Herr begeistert ist über dich. Er ruft mit lautem Jubelruf voller Begeisterung über dich. Das ist was, was wir ja gar nicht aushalten. Das ist was, was wir ja in der Demut uns gar nicht vorstellen können. Wie merken wir, wenn jemand doch was Gutes getan hat und wollte es für Jesus machen, dann schafft er es ja kaum, Lob anzunehmen, sondern gibt gleich alle Ehre dem Herrn weiter. Und derweil hat Jesus richtig Bock auf uns. Ist er voll begeistert und sagt: Mensch, freue ich doch, weil ich halt's kaum aus. Wenn ich an dich denk, du Menschenkind, dann ist es mir wirklich eine Begeisterung, dann ist es mir wirklich was Wertvolles. Dann könnte ich schier platzen vor Freude. Und hier kommt eine ganz praktische und nachvollziehbare Komponenten kommen zusammen. Warum ist es für uns Menschen eigentlich so besonders? Also jetzt haben wir gerade, Werner, mit dir bin ich hier so im Dialog. Wenn ihr in ein paar Monaten die Julia wieder seht, wie ist das? Werdet ihr denn sagen: Hey, cool, dass du jetzt wieder da bist? Oder was passiert denn? Es wird auf jeden Fall echt eine tiefe Freude und Sehnsucht da sein, dieses Wiedersehen zu haben. Endlich, und wisst ihr, warum das so ist? Ihr drüben, ich will ja nicht nur Werner. Warum das so ist? Ich sage euch, weil für die Julia diese Sehnsucht da ist: Ey, ich will zu den Menschen gehen, denen ich was bedeute. Denen ich wichtig bin, die sind mir wichtig. Und das macht dann etwas aus. Wenn wir an Bodensee fahren zu unserer Familie, dann merke ich, oder auch zu meinem Geburtstag, die Menschen, denen ich wichtig bin, die sind mir auch total wichtig. Da passiert emotional sowas Massives, wo ich denke, das kann man mit rationalem Verstand nicht begreifen. Dafür sind manche bereit, 1 bis 2 Mal im Monat, was weiß ich, wohin mit dem Zug zu fahren, um den Menschen zu treffen, der, von dem sie wissen, für den bin ich wichtig. Und für den wäre ich bereit, Kilometer zu fahren, Telefonrechnungen hochzuhalten und Zeit zu verschwenden, weil das nicht einseitig ist. Der eine ist nur begeistert über den anderen. Das ist was Langweiligeres, gibt's gar nicht. Wenn der eine klettert und der andere so denkt, wie sonst da, so, oh, halt mir nur die Fans vom Leib, ich halte es ja gar nicht aus. Das ist einseitig. Aber wenn es beidseitig ist, diese Sehnsucht, dieses Begeistertsein, und wir denken immer irgendwie, wie wenn Jesus uns da anfeuern möchte oder, und so was weiß ich, ist enthusiastischer Pastor, jetzt freut euch doch endlich mal. Seid doch mal attraktiv, findet doch mal Gemeinde attraktiv und als eine Priorität in eurem Leben. Und sagen, nee, das haut ja nicht hin. Sondern es ist dann, wenn wir begreifen, wie begeistert Jesus von uns ist, dann trifft es in unserem Herzen. Dann passiert da was. Ich habe die Tage, ich lese gerade ein ganz spannendes Buch, das mir Lasso gegeben hat. Da heißt, warum Männer nicht in Gottesdienst gehen? Und dann denke ich, okay, wir haben ja ein paar Männer hier, preis dem Herrn, aber eine Vielzahl von unseren jungen Erwachsenen fehlen im Gottesdienst und eine Vielzahl von den Männern, manche Frauen sind auch nicht da. Und dann sagt er, wir haben einmal ein Gottesbild, der Autor, und das läuft so. Ein Junge ist auf dem Fußballfeld, schießt das rettende Tor in der letzten Minute. Die ganze Mannschaft, alle springen aufs Feld auf diesen Jungen zu, heben den hoch auf ihre Schultern und tragen den übers Feld und sind begeistert, dass er die Mannschaft da gerettet hat. Und auf einmal kommt einer von draußen reingerannt, der dann sagt, hört auf damit. Und sie erkennen, das ist der eigene Vater. Und er sagte, alles, was der gemacht hat, das hat er von mir. Ich habe das dem doch beigebracht. Nicht den müsst ihr feiern, mich. So denken wir manchmal, wäre Gott. Als wäre er der, der das nicht aushält, die Spannung, dass man über ein Kind, das er geformt, gedacht, mit Kreativität, mit Gaben ausgestattet hat, dass der von seiner Mannschaft echt mal gefeiert wird. Und das, habt ihr gemerkt, das löscht doch ab, wenn da die Freude da wäre und auf einmal rennt da einer rein und der sagt, hört damit auf, ich bin noch der. Wir würden eigentlich denken, der hat einen Schaden. Aber genau das ist manchmal das Bild, das wir von Gott haben. Jesus kann sich kaum halten vor Begeisterung. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lautem Jubelruf über dich. Und die betrübt von der Festversammlung ausgeschlossen waren, die will ich auch sammeln. Denn sie gehören doch zu mir, auch wenn sie noch durch Schande gezeichnet sind. Das sagt Zephania. Psalm 118, Vers 21 und folgende Verse heißt es, Psalm 118, Vers 21. Ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast und mich gerettet hast. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Er ist das Werk des Herrn und ist wunderbar anzusehen. Dies ist der Tag, an dem den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und fröhlich sein. Herr, rette uns. Herr, gib uns doch Gelingen. Da steht eigentlich Maranatha. Herr, hilf! Herr, hilf! Gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt. Wir segnen euch, die ihr zum Haus des Herrn gehört. Der Herr ist Gott, er leuchtet über uns, holt die Opfer herbei und legt sie vor dem Altar nieder. Du bist mein Gott, ich will dir danken. Du bist mein Gott, ich will dich loben. Danke dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade wird ewiglich bestehen. Psalm 118 ist im Judentum ein Höhepunkt der Passaliturgie. Ist doch interessant. Zu Beginn dieses Passafestes, das jährlich ja um Ostern herum gefeiert ist, ist Jesus auf dem Weg und genau das passiert. Die Leute sind voller Begeisterung, sie jubeln und sie rufen, Hosianna, Herr, hilf, Herr, hilf. Die Aufforderung, sich zu freuen, ist in der Bibel häufig gegeben. Und warum? Warum ist es so? Weil es so vieles Sinnlose gibt, worüber wir uns freuen. Über besondere Leistungen von uns und über besondere Leistungen von anderen freuen wir uns, wie zum Beispiel irgendwelche Sportereignisse. Wir freuen uns über Dinge, die wir gekauft haben. Wir Menschen freuen uns über die Schwächen der anderen, über ihr Versagen. Das nennen wir dann Schadenfreude. Wir freuen uns zumindest, wenn es dem anderen nicht besser geht wie mir. Aber warum können wir wirklich freuen? Was ist wirklich Grund aller Freude? In Lukas 10, 20 b heißt, freut euch darüber, dass eure Namen in den Himmel geschrieben sind. Nehemia 8, Vers 10 b, seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht, ist eure Burg, ist eure Sicherheit. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Und in Philipper 4, Vers 4 heißt es, freut euch im Herrn. Ich betone es nochmal, freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Freude ist in erster Linie eine Entscheidungssache. Das ist echt eine Entscheidungssache, mich für was zu freuen oder nicht. Wenn ein Kleinkind anfängt, dann wahrscheinlich so mit ein, zwei Jahren dieses Jahr die Europameisterschaft mitbekommt, dann kriegt es die Emotionen der Familienangehörigen mit oder eventuell nicht, je nachdem, wie die Spiele ausgehen. Und ein Kind begreift doch eigentlich gar nicht, was da passiert. Das guckt aber sich den Menschen an, der erziehungsberechtigt ist oder die Menschen, die Einfluss auf es ausüben. Und dann stellt es fest, schaltet um, aha, das ist was, worüber man sich freut. Da freue ich mich doch auch, noch gar nicht wissend, worum es geht. Das wird erlernt und antrainiert. Es ist eine Entscheidung. Irgendwann entscheidet man sich, wofür will ich mich denn freuen? Der eine sagt, ich freue mich, wenn Darmstadt gewinnt. Dann sage ich, ich freue mich, wenn Stuttgart gewinnt. Das ist eine Entscheidungssache. Ich könnte mich ja auch für Hamburg freuen oder für Berlin oder für Bayern. Könnte mich auch freuen. Das ist eine Entscheidungssache. Das kommt nicht per Gefühl so irgendwie, ja, ich kann auch nichts machen, sondern das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Manchmal denken wir, Liebe ist ja nur ein Gefühl. Ich sag dir, wenn die Freude für den Partner nur ein Gefühl ist und keine Entscheidungssache, dann wird es über das Verliebtsein hinaus nicht reichen, sondern es ist die Entscheidung, hey, ich lieb dich, ich freue mich für dich, selbst wenn du mir eigentlich mal, wenn ich dich auf den Mond schießen könnte. Selbst wenn mir es gerade schwer ist und selbst dann, wenn ich mich eigentlich an einem Punkt fühle, wo ich denke, ja, du hast dir recht, aber bitte bohr nicht weiter auf meinen Schwächen rum. Ist eine Entscheidungssache. Leute, wir können nicht anfeuern oder anheizen mit lautem Lobpreis und mit Becken zusammenschlagen, durch Babenhausen rennen. Hurra, ich freue mich. Und jetzt freut ihr euch auch. Aber es ist eine Entscheidungssache in meinem Herzen. Bin ich begeistert über das, was Jesus getan hat? Oder lebe ich das mit gebremstem Schaum, weil ich denke, die anderen denken, der ist bekloppt. Man muss das Ganze ja nicht so hoch ansehen. Wir tun uns so schwer, uns zu freuen und darüber ausgelassen zu sein, dass der Herr unser Retter ist, dass er die Schuld bezahlt hat und dass er für alle Rechnungen aufgekommen ist. Wir haben den Einzug nach Jerusalem als Bild. Der König wird empfangen. Was ist das Nächste, was bei einem Einzug eines neuen Königs kommt? Es gibt unter anderem Festmahl und es gibt die Krönung. Das sah aber bei Jesus irgendwie nicht so feierlich festlich aus. Das Festmahl mit ein paar wenigen von seinen engsten Vertrauten. Und da sagt er, es hat mich herzlich danach verlangt, mit euch dieses Mahl zu haben. Nach 3 Jahren würden wir ja manchmal sagen, du gehst mir sowas von auf den Sender, ich muss nicht noch mit dir Zeit verbringen. Vor allem ihr Kleingläubigen, würden wir denken über die Jünger. Aber Jesus sagt, es hat mich herzlich verlangt. Ein Festmahl gab's und dann die Krönung. Krone sah wahrscheinlich noch massiver aus wie das, was auf diesem Karfreitagsflyer an Rosendornen ist. Das war die Krone hatte eine ganz andere Qualität von Leidensbereitschaft. Und so zum Ende der Predigt möchte ich überleiten in das Abendmahl. Und jetzt ist so für uns das ja so spannend, wie kriegen wir dieses überhaupt miteinander verbunden? Ausgelassene Freude und gleichzeitig dieses tiefes Berührtsein. Und wir wollen uns auch irgendwie immer heilig verhalten. Und dann passt es meistens nicht, dass wir irgendwie Kaugummi kauend mit einer Mütze in irgendeiner Kathedrale uns aufhalten und irgendwelche Witze erzählen. Das geht ja nicht. Aber wir dürfen wissen, Jesus kriegt die Spannung sehr gut hin, sich laut freuen zu können und gleichzeitig zu sagen, und weißt du was, ich habe mein Leben ausgehaucht, damit du leben kannst. Und dieses Berührtsein und Angerührtsein, Karfreitag, anders gesagt, wir können Ostersonntag nur dann richtig ausgelassen feiern, wenn wir Karfreitag ganz bewusst und ganz tief und vielleicht auch manchmal mit allen Facetten verstanden haben. Es war nicht nur eine Station, es waren verschiedene Stationen, die das Leiden und das Sterben Jesu ausgemacht haben. Aber jede Station ist wichtig, weil wir jedes Mal wissen, eigentlich war quasi die Handschellen, die Peitschenschläge, das Holz, das war ja eigentlich für mich bestimmt. Aber ein anderer hat die Schuld bezahlt. Halleluja. Halleluja. Jesus, wir wollen keine pseudogut gelaunten Hampelmänner sein. Aber wir wollen tiefe Freude erleben und leben. Freude, die anhält, selbst in Momenten der schwierigen Herausforderungen des Alltags. Selbst wenn wir eigentlich merken, jetzt scheint's eigentlich unserem Leben eher schwer zu sein. Und so möchte ich dich echt da auch bitten, dass, wie wir aus Lukas lesen, freut euch darüber, dass eure Namen im Buch geschrieben sind, in den Himmeln geschrieben sind, dass wir echt dankbar für die Errettung sind. Selbst wenn wir manchmal durch vielleicht Herausforderungen, Leid, Ablehnung, Arbeitslosigkeit, ich weiß nicht was, durch was, eher gerade ernüchtert sind und denken, wir wissen nicht, was der morgige Tag bringt. Aber das ist auch nicht unsere Sache. Wir wissen nicht, was der morgige Tag bringt, aber wir wissen, was die Ewigkeit bringen wird. Und das bewirkt in mir Freude. Und das soll in mir, das soll in uns wirklich Freude bewegen, die ansteckend ist.